Der Salzburger Popcast. Pop- und Rockgeschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt.
Hallo und herzlich willkommen beim Salzburger Popcast. Es begrüßt Sie Robert Innerhofer gemeinsam mit den lieben Kollegen aus der SN Kulturredaktion, Clemens Panagel.
Hallo.
Und Bernhard Flier.
Hallo.
Und heute freuen wir uns wieder ganz besonders, denn wir dürfen einen Gast bei uns begrüßen. Hallo, herzlich willkommen, Wolfgang Deschow.
Ja, hallo, grüß euch.
An Wolfgang muss man in Salzburg eigentlich nicht groß vorstellen, denn du warst über mehr als 3 Jahrzehnte lang Chef vom Salzburger Rockhaus und hast vor kurzem die Führung abgegeben. Und es freut uns sehr, dass du heute da bist und dir ein bisschen Zeit nimmst, um zu berichten von der Arbeit im Rockhaus, vielleicht auch von den Anfängen dort. Aber natürlich schauen wir ein bisschen aufs Hier und Jetzt, weil Rock'n'Roll heißt ja Bewegung, würde ich mal sagen. Und die kritisch-freundliche Befragung übernehmen dann großteils der Clemens und der Bernhard. Ich würde am Anfang nur gerne mal wissen von dir, Wolfgang, wie geht es dir? Und da ist bei der Übergabe der Rockhaus-Agenten da vielleicht auch ein bisschen Wehmut mitgeschwungen bei dir?
Ich glaube, eine natürliche Wehmut war nicht richtig, wenn da gar keine da war. Wenn man so mit dem Haus verbunden ist, ich habe das mitgegründet und aufgebaut, dann ist natürlich eine Wehmut da, aber eine positive. Ich habe das 22 schon im Vorstand und auch das Kuratorium mitgeteilt. Wir müssen jetzt den Generationswechsel anfangen, weil der erste war ja der Programmchef, der Wolf Ahrer, der ja 2 Jahre älter ist als ich. Und ich habe gesagt, das Ganze muss man als Paket sehen. Und ich würde es gescheit vorbereitet haben, ich würde einen Übergang haben. Meine Formel hat damals gelautet, die ersten 6 Monate soll man es gar nicht merken, dass da irgendwas anders ist. Und ab dem 7. Monat muss man es merken. Im positiven Sinn natürlich. Und in der Richtung war ich dann überrascht, wie toll dort der ganze Vorstand und jeder hat sein Fachwissen einbracht. Und was da plötzlich in Bewegung gekommen ist, an Analysen bedarf und ohne zuerst einmal auf Personen zu schauen. Aha, und dann kommt man drauf, die 3 Leute, Ara, Kuschnig und Deschow, machen zu dritt 4,5 Arbeitsstunden. Ist gehört vielleicht auch mal irgendwo repariert. Wobei dazu sagen wir, sowas entwickelt sich nur in einer Pionierzeit, wo jeder alles macht und man hilft zusammen, damit das ja funktioniert. Aber es war sehr gut und lehrreich, damit man das einmal auf gescheite, durchaus begründbare Planstellen und so dann einmal hinkriegt. Und das hat auch dann dazu geführt, dass im Endeffekt das Kuratorium eine Planstelle mehr genehmigt hat, wobei das angemerkt worden ist, das sind wir am unteren Ende und nicht am oberen. Und insofern war das dann ein sehr lässiger Prozess. Es ist auch von den Personen her das passiert, was ich mir gewünscht habe. Wobei nicht im Vorhinein gewusst habe, wer es überhaupt bewirbt, aber von der Art der Personen. Ich wollte zum Beispiel einen Nachfolger haben, der dem Rockhaus sehr verbunden ist, der diese Philosophie einfach im Blut hat, aber vorher draußen war und nicht nur ewig im Rockhaus war. Und der Joni Zott erfüllte das Ideal als, kannst du sagen, junger Buben, Proberaum 5 bis hin zum Heimo-Erbse-Preisgewinner, der dann nach München geht, im Backstage arbeitet und dann in Wien via B72 und kleinere Clubs dann in der AG, der Head of Booking ist und alle Wandertouren und das Lido in Linz und was weiß ich, was er Neues gemacht hat, seine Erfahrungen nicht nur gemacht hat, sondern da ist ein Netzwerk und da ist ein unheimliches Wissen da, aber er hat immer mit uns auch zusammengearbeitet, er hat den Akustik-Sammer erfunden, er hat Groh damals bei den vielen Konzerten, die er ins Rockhaus gebracht, so als Highlight auch gebracht. Und insofern gibt es eigentlich für mich nichts Besseres, weil für mich war unvorstellbar gewesen, wenn zwar ein super Manager da daherkommt, der sich im Musikbusiness irrsinnig auskennt, aber diese Salzburger Szene und das Rockhaus nicht kapiert.
Es ist interessant, weil du sagst, wer der dem Haus verbunden ist, wer die DNA dieses Hauses kennt. Du hast jetzt auch erwähnt, diese wie 3 Personen, die für 4,5 Personen arbeiten. Jetzt hast du einen Nachfolger, der das Geschäft gelernt hat, sozusagen. Also er stammt auch aus einer Zeit, wo man das Geschäft lernen konnte. Wie hast du denn das Geschäft dort zumindest gelernt? Also die Anfangstage, ich meine, du bist sozusagen Autodidakt und hast jetzt auch noch erwähnt, wie arbeitet, also das sind diese Arbeitszeiten zum Beispiel, das große Engagement, sind aus den Pionierzeiten. Na logisch, da opfert man sich auf, man arbeitet über jedes arbeitsrechtliche Zeitsystem hinaus. Wie hast du das gelernt? Warum war eigentlich es so wichtig, dass es das irgendwann mal geben soll?
Das ist sehr einfach erklärt. Ich war im Werkschulheim Felbertal, wir haben vorher gesprochen, da war ja auch Klassen- und Schulsprecher und da hat es auch ein Kulturgremium gegeben. Und wie ich mit Michel Matschedolnik so in der vierten Klasse war, hat die damalige Abschlussklasse ein Abschiedskonzert im Schulfest gespielt. Und wir sind da unten gesessen und haben gesagt, ist das geil. Wir machen jetzt auch eine Band.
Wann war das, war mal diese Frage?
Das war 1975. Okay. Und geredet haben wir ja schon vorher immer, weil eine Band machen ist ja übercool. Aber da haben wir gesehen, ja, das ist alles da. Es gibt ein sogenanntes Bandkammerl, also einen Proberaum, den man benutzen kann und so. Ja, da müssen wir was machen. Dann haben wir uns gegründet mit einem Waschtrommelschlagzeug, zwei akustischen Gitarren und ich war der erste Sänger dieser Band, was Gott sei Dank mit Stimmbuch und so dann geändert wurde, weil ich bin dann der Bassist worden.
Wie hieß die Band?
Isis Norea.
Das war schon
Isis Norea. Das war schon okay. Isis Norea. Okay. Und wir sind halt über dieses Waschtrommel-Ding relativ schnell in eine Band, wirkliche Bandgeschichte gekommen, haben dann beim 5 Uhr Tee im Kongress, das von Peter Jost, da hat dann eine Salzburger Band eine halbe Stunde spielen dürfen, also eine Band, so wie es wir waren, weil da haben die Leseries und das waren die Großen, waren unsere Heroes. Und da haben wir eine halbe Stunde spielen dürfen und das war quasi der erste Schritt zur Öffentlichkeit. Und im Werkschulheim lernst sehr wohl ein bisschen selbstständig, dann Kulturgremium. Wir haben Konzerte veranstaltet. Da habe ich noch mitschnuppern dürfen. Das haben die Eltern, Schüler natürlich gemacht, bis ich halt eine gewachsen bin. Und habe schon mal gesehen, was heißt veranstalten. Aber wenn es jetzt in der Schule und sehr einfach, weil fest so alles ist da. Und wie wir dann so maturiert haben, haben wir natürlich schon ein paar durch diese 5 Uhr nicht nur das so Salzburger kennt. Und ja, man trifft sie im Salzburger Sterngarten, weil da gibt es jetzt in ganz Österreich überall Rockhausbewegungen. In Linz wollen sie ein Rockhaus, das ist dann der Posthof vorne. In Wien wollen sie ein Rockhaus, wir wollen auch eins. Wir werden in Salzburg nicht einmal nicht ignoriert. Mhm. Das war der Spruch, da war Josh Opacher und so von Ginger Ale. Okay. Das waren die Großen und der Michel und ich, wir waren halt die 19-jährigen Burmgard, frisch von der Schule, die nur gesagt haben, super, wir sind dabei. Und wir sind dann gerannt durch ganz Salzburg und haben geschaut, wo gibt es ein Gebäude, wo wir eine kennen, wo gibt es Gebäude, wo wenigstens Proberäume eine kennen. Da gibt es eine witzige Geschichte, die war nämlich im Gehörlosen. Heime Nitzling hat gefragt, ob nicht im Keller ein paar Räume sind, weil ich gemanagt werden. Die haben das unheimlich charmant genommen und haben sie abgehauen.
Würde aber heute aus politisch korrekten Gründen überhaupt nicht mehr gehen, glaube ich, dass du fragst, aber ja, okay.
Was wir in der Zeit gemacht haben, war wahrscheinlich viel nicht mehr korrekt. Aber da, es ist wirklich charmant angenommen worden, die haben es halt abgehauen und haben das lieb gefunden. Aber so war, ist man halt sehr naiv zuerst einmal an das Ganze herangegangen. Und da war schon wichtig, dass die Älteren, Ginger Ale und so weiter, das ein bisschen in die Hand genommen haben. Und wir waren halt die Energiereichen, die da gerannt sind und die gemacht haben. Und da hat es dann das erste MIS-Fest gegeben, also MIS war Musikerinitiative Salzburg oder auch MAD in Salzburg. Ein Dreitagesfest im Volksheim, also im heutigen Jazzit, wo eben diese über 20 Bands, 26 Anzeigen wegen Ruhestörung erspielt haben und man hat uns wahrgenommen. Das war so der erste Schritt und dann ist aber nach diesem Hoch, haben wir gesagt, ja, man muss ja ganz was machen und haben immer wieder probiert, nur Einzelkonzerte im Galerietheater, dem heutigen Teuerhaus und so zu machen und da sind natürlich viel weniger Leute gekommen als zu einem Dreitagesfest, wo es schnalzt. Und da haben wir dann gesehen, jetzt wird es die harte Arbeit, wo man auch viel lernen muss. Und wir haben einfach weiter veranstaltet und sind mit jedem Jahr halt gewachsen und größer geworden und haben dann festgestellt, wir müssen einen Verein gründen, weil ohne Rechtsform geht das nicht. Haben wir den Verein Proton gegründet. Da hat es dann schon gegeben, die ersten Element of Crime-Geschichten, das berühmte Tote-Hosen-Konzert, war eines der ersten 10 in Österreich. Aber immer mit Salzburger Vorbands. Also was heute viel schwieriger ist, dass wir als Rockhaus noch Salzburger Supports bei den großen Gruppen einbringen, haben wir damals gesagt, ja, passt alles, Vertrag passt, aber da spielen 2 Gruppen von uns. Sonst spielen wir's, sonst machen wir es nicht. Und da hat es noch gesagt, ja gut, aber wir fangen um 20.30 Uhr an.
Das grundsätzliche Geschäft ist wahrscheinlich noch ein bisschen weniger durchgestylt, weniger durchkommerzialisiert sozusagen gewesen.
Diese Geschichten waren eben einfach learning by doing. Und ich habe das Glück gehabt, wie sie mich dann noch in die Jugendservicestelle der Stadt Salzburg gesetzt haben, weil ich bin dann schon ziemlich zlästig geworden und sie haben mir geglaubt, sie dann was Gutes und stellen mir ein bisschen ruhiger, wenn sie mich da einsetzen. Was so lässig war. Da habe ich die Edith Fuchs, die Frau vom Herbert Fuchs, getroffen und die war wirklich eine Lehrmeisterin für mich. Was heißt Konzept? Was heißt einmal Pünktlichkeit? Franz Eder war der Chef dieser Stelle, der hat mir erklärt, was ist ein Aktenvermerk. Also lauter Sachen, die ich dann später gebraucht habe.
Die man mit Rock'n'Roll zuerst nicht unbedingt in Verbindung bringt.
Nein, die bringt man zuerst gar nicht. Aber das sind die Geschichten, weil man im Staat der Österreich, und wir sind ein Beamtenstaat, aber sehr viele Vorteile hat. Ich gehöre nicht zu denen, die dann auch schimpfen drüber, auch wenn man immer ein bisschen die Verwaltung vereinfachen könnte. Aber man lernt einfach, was man da tun muss, um Ziele zu erreichen. Und das war wirklich diese Lernphase, die 80er, wie mir dann 91 eben zuerst einmal dieses Jahr, das dort umgebaut wird und dann bin ich Nutzervertreter geworden, bis das halt dann 93 aufgespielt ist. Ich habe 93 mit damals 32 Jahren gesagt, ich habe eigentlich Glück gehabt, dass wir 10 Jahre gebraucht haben, dass die Hütte fix ist und einmal umgebaut wird, weil in der Zeit habe ich das gelernt, was ich von mir selbst verlange, dass ich ein Haus führen kann. Und da war es schon mir klar, aber so bin ich, glaube ich, gestrickt. Ich bin zwar gerne einer, der viel tut und macht und auch mitbestimmt, aber ich bin ein sehr wohl ein Teammensch. Und da, muss ich sagen, habe ich einfach von Anfang an das Glück gehabt, dass ich nur mit guten Leuten gearbeitet habe. Ich habe geschaut, dass der Chef nicht einer ist, der alles bestimmt, sondern eher schaut, dass das ganze Werk rennt. Und ich sage einmal, als Chef muss ich überall Ahnung haben. Ein Techniker kann man nicht alles erzählen. Ich brauche aber nicht alle Bands mischen können. Und ich brauche gerade heutzutage die Pulte nicht zu legen können. Und nach dem Prinzip habe ich angefangen und habe geschaut, dass ich einfach durch Gespräche mit meinen Leuten, aber auch mit Leuten, die in ähnlichen Betrieben arbeiten, also einfach Kontakt haben und sie auszutauschen, weil da lernst mit und du bleibst da nie hängen. Und ich habe wirklich viel mitlernen dürfen, dadurch, dass ich gute Leute gehabt habe, die das gemacht haben. Und ich habe geschaut, dass das zusammengehalten wird. Ich habe geschaut, dass das mit Politik, Finanzen, Beamten und alles, dass das gut hinhaut. Und das im Gesamten ist halt dann Schritt für Schritt zu dem geworden, was sein ist.
Du hast jetzt ein paar Mal erwähnt, sozusagen die ersten Schritte oder die ersten Kontakte mit der großen, weiten Rockwelt. Ich glaube, es gab in Anlehnung an die große Rockwelt ja dann auch so eine Art Band-Aid sogar einmal, oder?
Es hat eben 90, nachdem wir wieder mal von der Politik oder in Form des damaligen Bürgermeisters ein bisschen verarscht worden sind vor der Wahl, sind wir aber eingeladen worden, der Michael, Jimmy, Timona, ich, Susanna, wie es dann dabei war, dann sind Gebäude angeschaut worden und da kennt man doch und da machen wir und dann Montag nach der Wahl beinahe die Termine abgesagt für die weiteren Besprechungen. Da haben wir gesagt, es reicht. Uns reicht es wirklich, weil wir sind immer auf die Leute zugegangen, aber das geht nicht. Und dann ist eben das Ergebnis 2 Rockhaus-Bände jetzt in der alten Age. Genau. Und da haben wir es einfach so gemacht, jeder darf maximal 30 Minuten spielen, weil so viel spielen wollten. Und dann habe ich schon so durch meine Kontakte gehört, der Bürgermeister wird kommen und euch sagen, ihr kriegt 2 Euro raus. Am Tag vor der ersten Geschichte ist er zurückgetreten wegen irgendeinem Bauskandal.
Aus der Reschen.
Ja.
Reschen, Bürgermeister
Reschen. Und in der Zeit war der Herbert Fuchs sehr wichtig, weil das war der Einzige, der ist zum Reschen dem Einigrennen ins Büro gesagt, du, das geht überhaupt nicht. In seiner bekannten Art. Und der hat uns wirklich sehr unterstützt in der Zeit. Wobei ich sagen muss, auch der Gerhard Buchleitner war uns aber sehr positiv zugetan.
Das hat man stellvertretend dort zumal.
Damals war er noch Bürgermeister stellvertretend.
Junge Leser, denen man diese Namen alle nur erklären muss. Und Hörer, nicht Leser. Entschuldigung. Liebe Hörer, Entschuldigung. Hörerinnen.
Und beim zweiten war dann schon der Herbert Vatercheck, ein neuer Kulturressortchef, war ein Vizebürgermeister und der hat beim zweiten eine halbe Stunde anstehen müssen, bis er überhaupt reingekommen ist, weil so viel Leute gekommen ist, weil ich habe an dem Tag gesagt, wir halten uns an keine Fassungskapazitätszahl, weil wenn jetzt die AG zusammenbricht, dann müssen es gleich 2 Kulturstätten bauen. War natürlich so der Running Gag, weil natürlich war da nichts irgendwie gefährlich oder was, aber es war halt gescheit voll.
Und du die AG erwähnst, das ist ja quasi parallel, diese Entwicklungen hin zur AG und zum Rockers. AG war ein bisschen früher mit Rheinberg und so, Rockers war ja ziemlich parallel.
Na, Rheinberg, im Rheinberg war das Rockhaus dann sogar drinnen. Da hat es im Gegenlichter diese Büros gegeben. Mhm. Ich habe sogar irgendwann mal einen Vertrag noch gefunden, wo wir das auf Schwarz auf Weiß gehabt haben. Wir hätten in einer Rheinberg-Großkulturlösung den Musikpart übernommen. Okay. Also da sind schon die Gespräche schon gerannt, aber es war dann relativ schnell klar, das wird es nicht geben. Und Kulturgelände Nantal war für uns eine der Exilstätten, bis uns dann halt wirklich gemacht.
Du hast jetzt schon ein paar Politiker erwähnt, wie hast du in dieser Zeit denn eigentlich die Stimmung in der Stadt empfunden für, wir reden von den späten 80ern, Mitte 80er, wo man eigentlich sagen kann, ja, Rock'n'Roll und Popmusik war längst da, war längst zumindest auf der Welt draußen groß. Wie war dieser Kultur gegenüber denn die Stimmung in Salzburg eigentlich? War das nur diese Festspielmauerei in der Zeit, oder?
Nein, witzigerweise nicht. Und ich will jetzt da dem Bürgermeister Reschen überhaupt nichts Böses ansagen. Der hat seinen Job an 1980 war das und um 82, glaube ich, hat er da einen gescheiten Wahlgesicht gehabt. Der hat seinen Job gemacht. Aber 85 waren wir im Kulturausschuss. Da war der Herbert Fuchs Kulturausschussvorsitzender. Da hat es eine einstimmige Wohlmeinung für das Grundkonzept des Rockhaus geben. Das heißt jetzt noch gar nichts, dass das nächstes Jahr gebaut wird oder geplant wird, aber du hast einmal eine Grundstimmung gesehen. Und wie es dann so weit war, wie der Vatercheck da eben ans Amt gekommen ist und gleich mit Unterstützung von Edith Fuchs ist Nachbargebäude angeschaut worden und dann sind wir drauf gekommen, dass daneben ist eigentlich das, was werden soll. Da ist dann plötzlich alles schnell gegangen. Da ist durchgegangen und dann hat aber wieder sowohl das Konzept wie alles andere beschlossen werden müssen. Das war alles einstimmig. Da hat es keine Gegenstimme gegeben. Also das muss man wirklich sagen. Und das hat sich dann im Kuratorium vorgezogen. Ich habe jetzt vorgestern mein letztes Kuratorium, das 38. gehabt. Kuratorium vielleicht kurz erklärt. Da stellt die Stadt ein Gremium, das aus dem Kulturressortvorsitzenden, also in dem Fall der Bürgermeister, und von jeder Partei, die über 3 Mandate, also Clubstärke hat, einen Vertreter. Plus Vertreter aus Kulturabteilung und Finanzabteilung. Und das ist eine sehr gute Einrichtung, weil man immer am kurzen Weg gleich was besprechen kann, was wichtig ist. Und einmal im Jahr muss man sowieso. Und da ist so, um jetzt auf das zurückzukommen, 80er Jahre, es war musikmäßig schon so weit, auch in Salzburg, dass man gesehen hat, wir brauchen was für die Jugend. Und da war die Arbeit der Jugendserviceststelle sicher wichtig und gut. Ich erinnere Salzrock und so Sachen. Natürlich waren nicht alle Leute dafür, aber die wichtigen Politiker und bei Entscheidungen haben wir dafür gestimmt. Und man hat schon gemerkt, da ändert sich was. Diese ganze ursprünglich AG Rheinberg-Bewegung, die halt dann ein bisschen gesplittert worden ist, da das Literaturhaus, da die AG Kulturgelände Nantal und da das Rockhaus und so weiter, da ist was aufgegangen. Und zwar nicht nur bei den jungen Leuten, sondern auch bei den, sagen wir mal, im Kopf jung gebliebenen. Und das war ganz anders. Und du hast das auch gemerkt, ein Mortier hat sich fürs Rockhaus interessiert. Und das sind Leute von seiner Crew auch gern umgekommen. Er hat sich das auch mal angeschaut und hat das auch gesagt, das ist wichtig für eine Stadt. Und er selber hat auch dann vertreten, genau diese Kulturszene, also nicht nur das Rockhaus natürlich, ist wichtig, dass eine Festspielstadt, eine lebendige Festspielstadt, wie er sich vorstellt, wird. Und da hast du einfach gemerkt, das ist natürlich keine Entwicklung von heute auf morgen, aber das geht stetig durchaus bergauf.
Wie sehr hat es dich geschmerzt, dass du dann sozusagen zum Macher wurdest und nicht zum Rockstar?
ich bin immer ein großer Realist.
Und du hast es ja immer wieder versucht, auch zwischendurch mit Konzerten. Ne?
Die Jackie und Hyde Park Band spielen mit Grover Smilbitte am 7. November in der Rockhausbar, also so ist es nicht. Und es gibt es nach wie vor. Nein, ich habe aber sehr schnell festgestellt, meine Stärke liegt nicht darin, musikalisch tätig zu sein. Also Ich kann in unserer Band den Bass spielen und das hat noch nie wem gestört. Und meine Band sagt sogar, nein, das ist genau das Richtige, wahrscheinlich weil ich so einfach spiele, dass die anderen einfach drüber hauen können. Nein, für sowas reicht es natürlich. Ich bin jetzt nicht unbegabt, wenn er was und meine, ich muss trotzdem den Bass quälen, aber weit weg von dem, wo es sagt, hey, da macht es Sinn, eine Musikerkarriere einzuschlagen. Und da habe ich relativ schnell gesehen, es gibt in jeder Band einen, der sich darum kümmert, dass man Gigs kriegt. Schau nur dir an, du weißt es selber am besten.
Man muss dazu sagen, Wolfgang Desche schaut gerade dem ihm gegenüber sitzenden Robert Innerhof an, der von dem wir ja auch wissen, dass er in einer Band gespielt hat. Und ich glaube, er hat das bei der Band auch immer gemacht, oder, Robin?
Ja, genau. So wie der Wolfgang gesagt, organisatorische Dinge bleiben in der Band auch nicht der Sport. Und entweder es macht einer oder man teilt sich halt ein bisschen auf. Und wir haben, wenn ich schon am Wort bin, einige Jahre sehr intensiv im Rockhaus zugebracht. Die Nullerjahre waren für uns die prägendsten. So ein bisschen in die Zehnerjahre auch noch hinein. Haben da einmal in der Woche geprobt, haben einen Proberaum gehabt. Mindestens einmal in der Woche war ich wahrscheinlich auch beim Konzert. Also ich habe sehr viel Zeit im Rockhaus verbracht in dieser Zeit. Und ja, was mir einfach auch so gut gefallen hat, ist, dass ihr alle Bands eigentlich immer sehr bestärkt habt in dem, was sie machen, auch wenn vielleicht die Entwicklung noch nicht so weit vorangeschritten war, aber die Bestärkung dran zu bleiben war immer sehr positiv. Und was bei den Proben dort im Rockhaus halt auch weil sehr cool ist, ist, dass so viele Bands auf einen Haufen zusammentreffen und sie dadurch auch gern Synergien ergeben. Und aus zwei Bands, das habe ich bei uns früher schon mal gesagt, glaube ich, wären dann oft gern drei Bands oder so. Und eure Offenheit in jede Richtung war oder ist auch immer sehr besonders, finde ich, nicht nur was die Genres anbelangt, sondern auch, ob es jetzt eher progressiv alternativ ist oder mehr in der Mitte oder kommerzieller angesiedelt ist, das hat bei euch eigentlich immer alles Platz gehabt und ihr habt euch da selten weder in die eine oder die andere Richtung die Nase gerümpft und das gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Und ja, aber um auch noch eine Frage anschließen zu lassen an meinen Monolog und wenn ihr jetzt gerade vorher bei der Musik gewesen seid, was, Wolfgang, ist denn für dich jetzt so, wenn du zurückschaust bei die vielen hunderten oder tausenden Konzerte, die du mit veranstaltet hast, so ein, zwei Highlights, an die du dich besonders erinnerst, vielleicht auch für internationalen Acts, gibt es da irgendwas Besonderes, das dir als erstes einfällt vielleicht?
Puh, schwer. Dafür waren es zu viel. Aber was natürlich für mich schon immer im Hirn ist, ist die Eröffnung. Wo man auch wirklich quer durch, was halt möglich war, finanziell die Genres bedient haben. Und natürlich dann ein Namenshighlight namens Zavi Null, der unheimlich lässig war. Sein Bub war ja bis zu seinem Tod mit uns verbunden, immer irgendwie. Wenn du dann um 5 Uhr in der Früh, das war dann schon Sonntag, stehst und fertig zusammengeräumt hast und Steam plus alle, die heute halt mitgehören, stehen an der Bar und man schaut sie an, fertig, wie nur was. Aber das war lässig, weil die Salzburger Musikszene war vertreten, was mir immer unheimlich wichtig war. Ich habe gesagt, ohne dem geht es sicher nicht. Und jetzt hast du 3 Tage zwar durchkackelt und warst quasi immer unter Strom, dass ich alles hin hat, klappt das alles und so. Aber so viel Zeit war immer, dass du zumindest einen Teil von den Konzerten mitgekriegt hast. Wer spielt da jetzt was?
Und was haben wir jetzt im Jahr?
93. Das war 14. 93. bis 16. Mhm. Oktober 93.
Die Hauseröffnung in
genau. Und ich meine, das bleibt da natürlich. Dann mir fällt auch immer wieder gern ein, wie Bilderbuch das erste Mal in Salzburg gespielt hat, war nämlich bei Local Heroes.
Das muss so 15 Jahre her sein ungefähr.
Das war oder? 2009.
Ah, ist noch ein bisschen länger sogar, ja.
Das war 2009 und wir haben bei den Local Heroes, ist natürlich für unseren angrenzenden Regionalraum, nehmen wir natürlich nicht so genau, ob das jetzt Mondsee ist oder irgendwo Berchtesgaden oder was halt zu unserem Musikraum gehört. Aber es gibt auch die Möglichkeit von Austauschkonzerten und da hat eine Band aus dem Werkschulheim, größer im Stehen, zufällig den Sänger vom Bilderbuch und so Bilderbuch, die Leute kennt, ob die nicht einmal bei uns spielen könnten, weil sie machen dann schon ein bisschen was, sage ich ja sowieso. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe schon gewusst, da gibt es eine junge Band, die heißt Bilderbuch, die wird was. Mhm. Das ist szenemäßig schon ein bisschen so. Da haben wir natürlich gefreut, dass ich mich da gar nicht extra kümmern muss, sondern uns herangetragen wird. Und dann haben die gespielt und da hast du sofort gemerkt, hey, erste Reihe schon damals halt 30, 40 Mädels, die nur auf Bilderbuch gehört haben.
Um nicht zu sagen auf Maurice Ernst vor allem.
Ja. Ja, die anderen waren schon fesch. Ja.
Und das war noch vor dem ersten Album dann natürlich.
Das war noch deutsch, das war die Indie-Zeit.
Zwar nein.
Das war noch die Indie-Zeit mit dem Klassik-Album Rosen aus dem Piemont oder so.
Ich glaube, das erste Album war in Arbeit.
Ja.
Ich konnte mich täuschen, aber wenn ich mich nicht ganz sicher war, das so. Auf jeden Fall hat man offensichtlich, haben da schon mehr Leute, was vom Bilderbuch gehört. Und war wirklich gut, die waren immer gut. Und so hat sich halt das dann entwickelt, dass das Rockhaus eigentlich jahrelang, wenn wo, in Salzburg, zuerst im Rockhaus, ein paar Mal, zum Schluss haben sie schon uns zuliebe, sind wir halt nur mal im Rockhaus geblieben, obwohl es schon zu klar war. Und dann haben wir es in der Szene ja auch noch gemacht. Aber vor allem dieses Erste, auch die anderen natürlich auch, die haben sich auch nie irgendwo einpressen lassen, die waren immer spannend und gut. Mhm. Aber bei Local Heroes, das war schon was Besonderes.
Und nicht auch die Sportfreunde Stiller ganz früh?
Ja, ja. Mal gespielt. Und die waren Vorgruppe von der in Österreich gerade wiederkommenden Gruppe Heinz.
Ja, ja,
okay, wirklich. Die machen gerade.
Erinnert mich, ja.
Das war zumindest in Österreich, wahrscheinlich in München war es natürlich umgekehrt gewesen. Die haben sie ja ganz gut kennt, die Bands. Und dann ist es relativ schnell gegangen. Und die Sportis haben es dann auch geschafft, wie der Wolf Ara, der hat sie wirklich von Anfang an kennt, gesagt, hey, jetzt werden wir 20 Jahre, 2012, also 2013 sind wir 20 geworden, 2012 ist der Greta, also könnt schon jetzt einmal einen kleinen Club-Gig einschieben. Ja, und dann ist aber wirklich relativ bald einmal der Anruf gekommen, sie brauchen einen Warm-Up-Gig für Sölden, Open Air und so. Ja, aber es gibt auch Bedingungen. Die Karten dürfen nicht im normalen Vorverkauf und schon gar nicht in Bankfilialen oder so verkauft werden. Wir müssen das Rockhaus am besten am Samstagvormittag aufsperren. Und nur da gibt es die Karten. 30 Minuten. Und das war ausverkauft. Mhm. Da haben wir uns natürlich alle hingestellt, weil sonst war das ein bisschen länger gewesen und die Schlange ist weit zurückgegangen. Aber das ist sehr schnell gegangen.
Ja, was du erzählst, Wolfgang, wir kennen uns seit des Rockers es gibt. Ne? Also wir sind ja beide nicht ganz so jung und ich dort ja wirklich ein- und ausgegangen bin über viele Jahre. Das Interessante, was du erzählst, was mir immer sehr gut gefallen hat und was jetzt ja dadurch schon ist, dass so ein Haus eigentlich nur dann tatsächlich gut leben kann, wenn jetzt natürlich die Leitung stimmt und so, aber wenn man über Jahre eigentlich immer wieder Beziehungen pflegt, nämlich auch zu den Künstlern, also eine der Beziehungen, die mir einfällt, ist Element of Crime, die ihr veranstaltet habt im Stadtkino im Jahre, was, 88 oder 87? 87. Also wirklich noch in der englischen Phase von Element of Crime, die dann immer wieder beigespielt haben. Vielleicht erinnerst du dich an das eine Konzert, das ohne Gitarrist stattgefunden hat. Wie haben sie diese Sachen eigentlich ergeben? Wie ergibt sich sowas, dass man mit Leid lang in Verbindung bleibt? Das kann ja nicht nur damit zum Tor haben, dass die halt da spülen. Was hast du für ein Gefühl, dass ihr für Umgebung für die geschaffen habt, was das Rockhaus betrifft?
Ich glaube, dass sehr viel ausmacht, das Rockhaus ist von der Musikszene erkämpft worden und nicht von irgendwem hingestellt worden und jetzt machen wir dann Konzerte da drinnen, weil wir brauchen ja für die Jugend was. Das Konzept, was ich schon vorher angesprochen gehabt habe, war natürlich in Grundzügen 85 fertig, aber wie es dann konkret worden ist, haben wir viele Musikerstammtische, Sitzungen in Lokalen und so gemacht, damit jeder nur mal sie einbringen kann zu der Zeit, wo es dann konkret wird. Und da hat man auch schon gemerkt, was du zuerst gesagt hast, Robert, diese vielen verschiedenen Stile und es gibt keinen Außenrumpfen. Das war immer klar, wenn wir da gesessen sind, entweder können wir es nicht alle recht machen und irgendwer ist dann nach dem Aufspüren sauer, oder uns gelingt das, was wir wollen haben, dass wir eine moderne Musikszene haben, die wirklich alles abdeckt. Und das ist auch durch diese vielen, vielen Sitzungen, wo sie viel Leute eingebracht haben, schon mal so geworden. Und der Geist ist im Haus geblieben. Wir haben nicht viel vorgegeben, wir haben gesagt, wenn ein Künstler kommt, heißt es einfach, you're welcome. Und dann schauen wir, du gehörst gut betreut, du gehörst gut verpflegt, die Technik muss stimmen, es muss also professionell ablaufen von dem, was passiert, also Konzert und ein bisschen so Mischmasch schauen, da ist das No-Go, aber der Rest muss freundlich sein. Der Hubert Moser, unser allererster Veranstaltungsleiter, ich weiß nicht, ist mit Fischer Z Skifahren gegangen, die waren alle noch nie auf Umbrella vorher. Und dann ist in der Nacht nur bei einem daheim Schweinsbraten gekocht worden und so. Und dann ist easy, am nächsten Tag mit denen ein Konzert zu machen. Ich meine, es sind natürlich schon diese Ausnahmen, aber das Grundprinzip vom Gefühl bleibt ja. Der John McLaughlin, der das zweite Mal gekommen ist, hat er gefragt, ob die Irene, also unsere Köchin, wieder diesen wunderbaren Rinderbraten oder was auch immer das damals war, macht. Das war das Erste, was er mich gefragt hat. Und da siehst du, dass diese Kleinigkeiten als wichtig sind. Und wenn jetzt, um nicht nur immer große Namen, es gibt ja diese Mittelschicht, die unheimlich interessant ist, gut ist, aber halt nicht so berühmt und bekannt. Die kommen halt mit ihren zwei Vorzeigen schon eher verrostet her. Und die wollen auch nicht zum 100. Mal auf der Tour Pizza vorgesetzt kriegen. Nichts gegen Pizzas, aber das ist bei Musikern dann schon ein bisschen verbönt, weil es da außer steht. Und das hat nichts mit teuersten Essen und was weiß ich was zu tun. Das ist einfach ein Gefühl, dass man den anderen mit Respekt als Mensch behandelt. Und da haben wir versucht, das durchzuziehen. Luft nach oben gibt es immer. Aber man merkt schon, ob in einem Haus man reingeht und der Musiker oder die Musikerin fühlen sich willkommen. Mhm. Und das macht viel aus.
Ich wollte nochmal ganz kurz wegen die Local Heroes sprechen, weil ich glaube, da hat es jetzt gerade ein Jubiläum gegeben, oder? 300. Ausgabe der Local Heroes. Und somit kann ich das ganz gut ausrechnen. Ich war aktiv bei 3 Local Heroes dabei, somit bei 1% aller Local Heroes. und das Besondere daran ist aber, du betreust die Schiene, glaube ich, weiterhin. Also du hast zwar die große Führung abgegeben, aber deine Babys, die Local Heroes Schiene und auch, glaube ich, den Extraordinary Sampler, den wird der Wolfgang Deschow künftig auch betreuen. Ist das so?
Also beim Extraordinary Sampler so die Arbeit zum 30er, also auch ein Jubiläum, die läuft ja schon. Und da haben wir relativ schnell ausgemacht, dass ich den fertig mache. Das war ein Wunsch vom Rockhaus und das freut mich natürlich auch, klar. Was danach ist, wie der oder okay. Wer den Extraordinary Sampler weiterhin betreut, das sehen wir dann. Da sehe ich mich nicht nur sehr lange am Werk. Okay. Wenn es heißt, helfen tue ich sowieso immer gern, ist am Anfang wahrscheinlich akuter, als wenn die Zeit so dahin rennt. Bei den Local Heroes war es so, dass ich glaube, dass Susanna Ione sie gedacht hat, irgendwie müssen wir ihm helfen, dass es keinen kalten Entzug gibt.
Man legt da seine Kinder nicht so einfach ab. Ist das ja muss man, was der Robert vorher schon gesagt hat, das muss man jetzt schon nochmal erwähnen. Die Local Heroes sind dein Baby dort gewesen. Ja. Und das ist wahrscheinlich eine der in dieser Stadt, zumindest für die Popmusik, wichtigsten Sachen, die es gibt. Fertig. Aus keine, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Brauchst du es nicht einschränken.
Es ist so.
Da sind Bands rausgekommen und der Clemens wird jetzt gleich, weil ich sechs schon aus dem Augenwinkel, gleich einen Vinylteil in die Höhe halten. Vom, sagst du, Clemens, was das für einer ist?
Es ist das Vinyl, das zu 20-jährigen Jubiläum als Special Edition erschienen ist.
Also vor 10 Jahren quasi, oder? Jetzt dann so, fast, kann man sagen, ja. Mhm. Und wenn man liest, welche Bands auf dem Sampler draufstehen, also muss man das sagen, dieser Extraordinary Sampler ist ja so ein bisschen eine Sammlung dessen, was in Salzburg gerade so interessant läuft. Und läuft ist, wo viele Local Heroes vorkommen. Und wenn der Clemens vorliest, wer auf dem Sampler drauf ist, sieht man, dass aus den Local Heroes einfach auch international anerkannte und wichtige Musiker geworden sind. Ne? Mhm. Ich bitte um einen kurzen Vortrag, Clemens.
Ich finde diesen Jahrgang heute sehr spannend. Das beginnt mit Steaming Satellites, geht weiter mit Dame, mit Münth, mit Plastotype, Olympique, Make Makes, Mel, The More or the Less, also Tobias Pützelsberger, der auch schon mal bei uns im Podcast.
Man kann sagen, der Sampler ist vom Song Contest bis zur ZIP 1.
Richtig, richtig. Und bis zum Zufallstreffer, also dem jetzigen Rockhaus-Chef Joni Zott. Die Frage, die mir da natürlich sozusagen in den Kopf schießt, ist es dann so ein Jahrgang, wo man sagt, ja okay, da sieht man jetzt die Kinder aus den Babys, ist was geworden?
Es war kein Jahrgang in dem Sinn. Zum 20er ist zusätzlich, also es hat damals nur die CD, glaube ich, gegeben, die ganz normal befüllt worden ist. Und der Wunsch war, zum Jubiläum gehört wenigstens da gehört Vinyl.
Yeah.
Und da haben wir dann genommen, nachdem die Auswahl unmöglich ist, dass du das fair machst, haben wir die Heimo Erbse-Preissieger genommen, plus die zwei, die quasi dem Erfolg der Fondgren sind, die klarer Favorit schon waren, aber dann nicht mehr genommen worden sind, weil es war beim dem so.
Okay.
Der wird sicher nächstes Jahr und dann ist er aber so durchgestartet.
Also die den Preis nicht mehr gekriegt haben, weil zu erfolgreich für den Preis. Okay.
Der dem zum Beispiel hat gesagt, naja, ihr könnt es mir ja geben, aber die Kohle gibt es in einer jungen Band, mit Smile natürlich. Ja. Und da haben wir gesagt, für das kannst du jetzt nicht sagen, okay, ihr kommt da nicht auf. Mhm. Und so war diese Zusammenstellung und natürlich, die waren alle aktiv zu der Zeit. Also es ist nicht von irgendwann bis irgendwann, aber die Zusammenstellung so hat schon eine Geschichte.
Aber die Frage ist sozusagen, ist dann vielleicht eher, ist das dann so eine Art Summe sozusagen des bisherigen Tuns, weil jetzt, das war ja dann doch, dass man sagt, okay, jetzt machen wir das seit 20 Jahren und da sieht man jetzt sozusagen, was ist eigentlich aus den, wie du sagst, Kindern geworden sozusagen, nicht? Gab es aber trotzdem auch vielleicht um diese Zeit so eine goldene Ära der Salzburger Szene oder geht es immer in Wellenbewegungen?
Es gibt auch immer Wellenbewegungen, aber das war natürlich eine super Zeit. Die hat begonnen mit Steaming Satellites. Die Geschichte ist, glaube ich, nicht unbekannt. Wir haben geschafft, dass sie im Rockhaus als Support für Portugal the Man spielen. Da muss man sich halt vorher bemühen. Die Band hat sich bemüht. Und Portugal the Man geht dann nach dem Gig zur Band hin und sagt, wollt ihr uns auf der Tour begleiten? Also Lotto-Sechser. Und die waren einfach damals schon saugut, sind sie jetzt natürlich immer noch. Und das hat ein bisschen einen Sog bei diesen vielen Jungen, die es gegeben hat, wo man schon gesehen hat, hey, das sind talentierte Leute. Die Vater-Check-Zwillinge, also die dann irgendwann dann bei Münd und Berglind geendet sind und auch sogar einen Amadeus gewonnen haben und die Olympique, das war alles in der Zeit. Und die haben sich natürlich auch gegenseitig ganz schön gefordert und gegenseitig befruchtet. Da haben dann der Mario und mit seinem Onkel Clemens, Vater-Check von Plastotype, diese so Art Open Stage gemacht und da hast du richtig gesehen, wie sie sich auch beim Jammen fetzen und da haben wir dort sein müssen. Und aber die Proberäume oben, das ist dann wieder in einen anderen Proberaum gegangen und dann hast du schon wieder gehört, da geht's zu. Also von dem her war das schon eine besondere Generation. Ein bisschen gestoppt ist das leider worden durch die Pandemie. Das Rockhaus hat zwar als einziges Haus in Österreich geschafft, das außer dem ersten Lockdown durchprobt werden hat können. Da haben wir uns sehr angestrengt, dass das legal möglich war. Aber du hast einfach gemerkt, das Schaffen, das kreative Schaffen wird daheim vom Computer gemacht. Ich habe dann einmal in die Musikhäuser nachgefragt, sage ich, verkauft sie schon noch E-Gitarren? Ja, ja, sogar mehr. Sag ich, ja, wo sind die Leute? Und das fängt jetzt wieder an, dass die Quantität wieder ansteigt. Gott sei Dank tut es das, so seit 24 vorsichtig, jetzt sehen wir schon, es wird mehr. Aber da muss man jetzt sie aus den Löchern wieder herausholen.
Yeah. Im Moment ist ja in der Musikszene KI das große Thema sozusagen. Ja. Da gibt es ja auch die Frage, okay, dämpft es eher, macht es die Menschen sozusagen zu faulen Konsumenten oder stärkt es die Sehnsucht wieder nach dem Live, nach dem menschlichen Faktor?
Ich sehe das sehr emotionslos. Jede neue technische Entwicklung hat Vor- und Nachteile. Da ist halt jetzt noch am Anfang die Gefahr sehr groß, dass einfach wirklich dumme, fade Plagiate entstehen, die, ja, für, ich sage, bei Kaufhausmusik super, die da sparen sie jetzt dann wahrscheinlich eine Kohle, aber im Endeffekt wird so sein, dass die Musiker, die kreativen Musiker, die Vorteile draus ziehen können und damit arbeiten, aber wirklich als Instrument und nicht, ich lasse die geistige Arbeit dem Ding machen. Und das wird sich ganz sicher auch noch so auseinandergehen, dass wenn ich auf ein Konzert gehe, dass ich wirklich dann merke, das ist eine KI-Nummer oder nicht. Gibt natürlich immer Überlappungen, das glaube ich schon, aber ich muss die Nummer live spielen. Und da merke ich jetzt, egal welche Entwicklung war in die letzten 40 Jahren, wirklich blieben ist der Live-Faktor.
Ja.
Und ob ich am Anfang, ich kann mich erinnern, wie ein Synthesizer ja Heiligtum war auf der Bühne. Boah, der hat einen Synthesizer. Hilfe. Redet halt kein Mensch mehr drüber. Und diesmal ist es halt wirklich einschneidender, weil ja, quasi viel Wissen zusammenpresst wird und dann irgendwie ausgequetscht wird. Und ich hoffe, dass es wirklich in die Richtung geht, dass man das einfach kreativ nutzt und trotzdem das Menschliche bleibt und live muss ich es ja sowieso spielen.
Ja.
Weil das interessiert keinen, dass da ein Kastl auf der Bühne steht und ich drücke auf Play. Das ist fürs Kaufhaus, aber nicht für einen Live-Club.
Man sieht ja an manchen Konzerten, die im Rockhaus im Herbst sind, die längst ausverkauft sind, was früher eigentlich so in dieser Form, kann ich mich zumindest erinnern, auch nicht gegeben hat, außer es war echt. Ich erinnere mich an echt übrigens, weil du vor ein paar Konzerte gesagt hast, wie weit die
Bandbreite ist. Da waren wir auf der Bravo-Titelseite.
Ja.
Weil es Nikolaus-Konzert war.
Ich trage keine Liebe in mir, oder wie ich immer das gesagt habe. Und das Lustige war, mir freut, weil wir vorher geredet haben, so legendäre Konzerte, sind wir in der Sekunde eingefallen, echt. Das war ja ein unglaublicher Abend, kann ich mir erinnern. Und kurz darauf hat Marian Faithfull gespielt im Rockhaus.
Das war immer war im Sommer.
Das kann nicht lang gewesen sein.
Das war so
also wo man wirklich die Bandbreite sieht. Sitzkonzerte, Seven Deadly Sins, Bertolt Brecht Programm, Marian Faithfull.
Genau, und das war schon im weitesten Sinn mit Festspiele, Kontakt und so. Es ist ja die ganze Festspielhaus Wagenarmada da auftaucht. Und die Marian war wirklich arm. Weil rundherum auf dies aufpasst wurden, da ist überhaupt nichts gegangen. Und das Erste war schon am Vormittag, da hat es alle zusammengeschissen von den Beteiligten außer uns, weil am Plakat ihr Pianist nicht oben gestanden ist. Und da habe ich mich dann eingemischt und das war der Beginn wirklich einer fast Freundschaft. Da habe ich gesagt, hey Marian, schreibst du mir bitte auf, wie heißt der? Ich habe mir vorgestellt natürlich, was ich da tue und ich kann da ein bisschen was machen, wenn wir mal einen Kopierer und zumindest was da in der Gegend ist, das decken wir jetzt ab und selbstverständlich für den Abend, wenn die Leute reinkommen, wird das überall groß oben sein. der Pianist gleich gesagt, hey, das ist ja super nett, aber das reicht schon, wenn es das da macht. Der
Pianist war Elton John wahrscheinlich.
War schön gewesen. Nein, aber jetzt war das natürlich so, dass was Marion wollten hat, ist zu mir gekommen. Hey, Wolfgang, kennt man nicht und das brauchen wir noch und da, aber er darf das nicht mitkriegen, also ist der Manager. Und ich sage, ja, das werden wir alles hinkriegen. Und dann auch das obere Foyer war der dann für so Presse, für nachher da ist wirklich was damals so in diesen Heinzel, Dominik Heinzel Dinger, die sind alle da aus Wien gekommen und da herumgerannt. Und die Marion machte die auf und sagt, nein, da gehe ich nicht aus. Ich sage, hey, keep cool, jetzt gehen wir noch rein, jetzt trinken wir noch ein Glasl. Dann gehst ziemlich schnell durch. Jetzt freundlich lächeln, sagst yes und es passt schon. Und dann sagst du, hast das vergessen und ich bringe die unten raus. So haben wir es gemacht. Ich habe heute noch so ein Zettel von ihr mit Widmung und so, danke für alles. Aber das Konzert selber war fantastisch.
Ich habe ein Autogramm, weil ich am Vormittag mit ihr im Holiday Inn das Interview gemacht habe und dort war das auch schon Thema, mit dem, dass ihr ganze Entourage ein bisschen versorgt hat und die Veranstalter wegen dem Pianisten. Das ist lustig, ich habe nicht gewusst, dass ihr das dann am Abend gemacht habt. Das habe ich nicht gewusst. Ich weiß nur, dass du, da.
Wir waren eigentlich der Hausvermieter.
Ja.
Und sind binnen weniger Minuten zu dem eingestiegen, dass wir sehr wohl quasi die Durchführenden sind. Und die waren alle froh, dass wir das gemacht haben. Und ist dann auch wirklich bis zum Schluss super runtergerannt und sie war dann auch sehr zufrieden.
Aber das muss man vielleicht aus dem Anekdotischen noch mehr erzählen. Also, weil uns verbindet wirklich eine lange Bekanntschaft und Freundschaft. Ich habe dort in vielen Jahren mit zwei, drei anderen Kollegen, die regelmäßig da waren, jetzt erwähne ich nochmal den Reinhard Graber vom ORF, weil du mir halt ein Foto zeigst, was vorher drauf ist. Also wir waren ja dort eigentlich Stammgäste, weil wir halt in den Anfang sind. Und man hat auch als Arbeitender dort sehr von der Stimmung im Haus profitieren können, weil man gut mit den Leuten ausgekommen ist und man dann tatsächlich Begebenheiten sie ergeben haben. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, Clemens, aber sie Begebenheiten ergeben haben, die sonst nicht möglich gewesen war. Also David Lindley Interview, den kein Mensch auf dieser Welt kennt, aber den ich verehre, das ist nur zustande gekommen, weil man lang die Leute kennt hat und weil dann der gesagt hat, und ihr dann dort auch Fürsprache leistet und gesagt habt, der würde nur gern 10 Minuten und ich würde jetzt den Abend mit Didi Ramone, weil ich kriege jetzt eine Gänsehaut und fange fast zum Wahn an, gar nicht erwähnen, weil das war einfach, ja. Grandios.
Aber wenn wir von Anekdoten sprechen, gibt es sozusagen irgendeine oder mehrere Begegnungen mit großen Musikern, die besonders überrascht haben, im Positiven oder auch im Skurrilen vielleicht?
Skurril, nein. Also was sehr lässig war, wie wir 95, glaube ich, war das, oder 96, die Simple Minds gemacht haben im alten Kongresshaus. Da war es so, dass der Charlie Burchill, also der Gitarrist, ist Vater geworden und das haben sie natürlich vorher geahnt und die Tour so gelegt, dass er da frei hat und dann geht die nach einem Break, glaube ich, in Paris geht es weiter und dann sind sie draufgekommen. Ein Warm-up-Gig war schon lässig und weil wir eben dann schon 2-3 Jahre was gemacht haben, ja, vielleicht würde es das Rockhaus machen, aber es muss schon ein größerer Rahmen sein. Ja, halt hin und her gegangen, aber das geht nur, wenn auch ein Tag vorher geprobt werden kann. Ja, dann habe ich mit der Stadt verhandelt, habe gesagt, hey, wir können uns nicht zweimal die Miete leisten. Ersten Tag quasi Unkosten, zweiten Tag, wo halt Veranstaltung ist, alles. Und da haben sie uns natürlich geholfen, alle miteinander, dass das ja geht. Und noch am Tag nach der ersten Proben, so, ja, am Abend, wo gehen wir hin? Ja, schon ins Rockhaus, sie wollen den Club schon sehen. Dann habe ich es durchs Haus geführt und haben gesagt, in Glasgow gibt es sowas Ähnliches, das unterstützen soll, was nur geht. Und dann fragt mir der Jim Kerr, du sag mir, wieso spielen wir da nicht? Dann sage ich, da fragst dein Management, aber das, was ihr an Kohle kriegt, da müsstet man da horrende Eintrittspreise verlangen, das geht nicht. Sagt er, da muss ich sich doch noch mehr kümmern um das, weil das tut einem jetzt voll leid, weil es geht ja nur ums quasi wieder einspülen. Und das war natürlich lässig gewesen, aber es war auch im Kongresshaus wirklich super. Und genau in der Zeit hat es in Zell am See oft Open Airs gegeben. Und ein gewisser José Feliciano hat dort gespielt und ich frage mich bis heute, wieso der gewusst hat, dass es jetzt in Salzburg einen Club gibt, einen lässigen, der Rockhaus hat. Der ist am Vorabend nämlich nicht in Zell am See vorgegangen, sondern ins Rockhaus. Und da sind wir wirklich im hinteren Teil gesessen, halt so eine größere Runde. Er mit der Zigarre in der Hand, da haben wir noch rauchen dürfen. Und hat erzählt und erzählt und erzählt und hat sich von uns halt erzählen lassen, wie, was das jetzt für ein Club ist und wer da spielt und so. Und das war unheimlich interessant. Mhm. Und warum der das gewusst hat, weil er wollte das. Keine Ahnung.
Ja. Gibt es umgekehrt einen oder mehrere Namen, wo es die bis heute Wurm, denen du jetzt 30 Jahre nachgelaufen bist und wo es nie funktioniert hat, dass sie spielen?
Nein, eigentlich nicht. Erstens mal war ich immer Realist und vor allem ich habe bei der Eröffnung gesagt, und wann dann YouTuber und spielt her jetzt am Arbeiten auf.
Aber hat vielleicht einmal eine YouTube-Coverband gespielt?
Doch, mehrere. Okay. Und zwar sogar sehr gut. Also beim vorletzten Mal YouTube-Coverband ist ein englisches Ehepaar dann rausgekommen und ich bin zufällig auf die gestoßen draußen. Sagen sie, nein, sie haben erst vor ein paar Wochen halt in London U2 gesehen. Und das war natürlich ein tolles Erlebnis, aber kein Vergleich mit da, weil da sind sie hinten gestanden, was die eben irgendwo und sehen auf der großen Leinwand, wie der Bono herumhupft. Und da, sie stehen da vorne, sehen alles und es war derart gut gespielt, dass sie dasselbe Feeling gehabt haben, aber sie waren im Club, so wie es einer viel mehr taugt.
Ich glaube, dass seit langer Zeit die U2-Coverbands besser sind als U2.
Ja,
diese Bösartigkeit muss jetzt sein.
Wobei der Bono bringt es schon alles. Ja. Muss man schon der Fairness selber sagen. Ich würde vielleicht noch fragen, Wolfgang, bei so vielen Jahren des Arbeitens dort, gibt es wahrscheinlich auch die ein oder andere Krise zu bewältigen. Und du hast jetzt vorher zum Beispiel die Pandemie schon kurz erwähnt. Was waren denn da vielleicht so einschneidende Erlebnisse, wo es nicht immer so einfach war, die Arbeit zu machen?
Die Pandemie war einfach zuerst überraschend. Was kommt auf uns zu? Also ich habe das vorher schon mitverfolgt und habe dann gesehen, da kommt der Lockdown. Und ich habe dann unsere Leute zusammengeholt und habe gesagt, erstens einmal, jeder, der irgendwie Angst hat oder was, bleibt daheim. Ich habe aber vor, dass alles, was irgendwie erlaubt wird, machen wir. Und da hat es dann relativ schnell, noch nah vom Festspielhaus, die Bestrebungen gegeben, man muss schauen, wie man die Kultur wieder zum Renner bringt. Da war die Helga Rabel-Stadler auch super. Die hat nämlich gleich gesagt, es wird sicher kein Lex-Festspielhaus geben, das muss dann für alle gelten. Und Landeshauptmann Haslauer hat dann einige eingeladen, unter anderem mich oder ein Dummy vom Dachverband. Und ich kann mich noch erinnern, da ist eine Präsentation gekommen, wie das jetzt dann gehen soll. Und kaum war die vorbei, zeige ich als Erster auf und sage, das war jetzt super, die ersten 3 Minuten habe ich gefreut und nach der vierten habe ich gedacht, eigentlich kann ich aufstehen und gehen. Was ich natürlich aus Höflichkeit nicht tue. Dann sagt dem Haslauer zu mir, ja, aber hör dich schon, was ist denn? Sage ich, Knackpunkt, 1 Meter, nur zwischen jedem Sessel. 1 Meter. Sage, das heißt im Rockhaus, weil wir das schon als vorher mal so angeschaut haben, was ist wenn? 45 Sessel. Dann sagt er zu mir, naja, da müssen wir jetzt kreativ sein. Wie misst man den Meter? Von Sessel zu Sessel oder von Mitte zu Mitte? Sage, von Mitte zu Mitte haben wir 90, damit kann ich das Barprogramm im Saal machen. Und ich habe auch von Anfang an gleich das Gesundheitsamt angerufen und sage, wie kann man das machen, wie geht das und Einbahnsystem mit einigen Aussiege und alles, was halt irgendwie ist, weil ich gesagt habe, ich bin kein Wissenschaftler, ich kann mich nicht darüber hinwegsetzen und sagen, ist eh alles ein Blödsinn und vielleicht Leid gefährden. Auf der anderen Hinsicht glaube ich nicht, dass nichts geht. Und wir haben das dann wirklich durchgezogen, wenn gar nichts gegangen ist. Dann haben wir die Streamings gemacht, wo die Firma, die das gemacht hat, dann später Preise damit gewonnen hat. Und ansonsten halt mit 90 Personen alles, was erlaubt war. Und wie ich zuerst gesagt habe, ganz wichtig, ein Schlagzeuger kann schwer in so einer Zeit daheim boben. Und das ist mir dann gelungen mit der Zusammenarbeit dieser ganzen Personen, Staat Bernhard Auinger, super. Wir haben das hingekriegt, dass die legal proben können. Da haben wir sogar nur Zählung geschrieben mit Bestätigung, dass wenn die um 20 Uhr vor der, glaube ich, Sperrstunde oder 21 Uhr, dass wenn die am Heimweg aufgehalten werden, dass die quasi von einer Arbeitsstelle ganz legal jetzt heimfahren und nichts Böses tun. Also es klingt ja heute schon wieder unvorstellbar. Ja. In dem Moment damals war das nicht... Das war pure Tatsache. Und ich habe gesagt, wir machen. Aber eben mit möglichst Absicherung und so, dass was passiert.
Was du beschreibst, Wolfgang, ist eine äußere Krise, für die man ja im Haus, wo sind ja alle so irgendwie hineingestoßen und haben damit umgemessen. Wie ist es aber dir gegangen? Ich weiß nicht, du machst es jetzt seit 40 Jahren. So, die Musikwelt hat sich in dieser Zeit, auch die Veranstalterwelt, auch dieses Business hat sich in dieser Zeit dramatisch verändert. Hat es Phasen gegeben, in denen du vielleicht aufgrund irgendwelcher Ereignisse, aufgrund der Veränderung des Geschäftes, eigentlich irgendwann einmal so zeigt, wo man die Lust an dem auch verliert oder wo man sich gedacht hat, war bitte, jetzt engagieren wir die zwei Bands, weil wir wissen, dann ist es halbwegs voll und dann können wir uns was anderes auch leisten. Also, wo das einmal irgendwann einmal, ich sag's mal dramatisch, wird der Rock auch irgendwann einmal und der Pop irgendwann einmal fader zwischendurch in dieser langen Zeit? Oder nein, problematisch?
Nein, ich glaube, das Erste ist einmal ganz wichtig, dass man den eigenen Musikgeschmack ins Private stellt. Nicht hintan stellt, aber ins Private. Ich zum Beispiel kann einige und irgendeine Thrash-Metal-Band hören und sagen, der schreit gut, sprich, es ist eine Art von Ausdruck des Gesangs, oder das ist einer, der was kopieren will und wirklich nur schlecht schreit. Und das sind Qualitätsunterschiede in jedem Musikstil. Es gibt, ich sage aber, es gibt eigentlich nur gute und schlechte Musik, wobei schlecht nicht heißt, weil ich erst 16 bin und noch lange nicht fertig bin. Die können trotzdem ein lässiges Konzert machen. Ich glaube, wenn man diese Breite aber da hat, ist es unheimlich spannend, jede Entwicklung mitzuhören. Ich habe eben, weil du Techno gesagt hast, das mitgekriegt, wie plötzlich der Techno neu und was weiß ich, da hat es auch nicht so, könnte es dann zusperren und so, nein, weil es immer alles geben wird. Ich wärme gegen das überhaupt nicht. Das Einzige, wo mir wirklich stilmäßig ein bisschen zurückgezogen haben, ist, wie das Jazz endlich aufsperren hat können, haben wir natürlich gesagt, jetzt gehen wir mit dem Jazz zurück. Nicht gar nichts, so wie das Jazz auch nicht nur Jazz macht, aber wir haben da immer gute Zusammenarbeit gehabt, aber Zusammenarbeit nur mündlich heißt für mich gar nichts, ich muss das sagen. Und da sind wir einfach zurückgegangen, um denen nicht einzufuschen, was eher ein Hauptding ist. Aber ansonsten ist das Ganze so spannend und es ist natürlich für mich dabei, dass man hört, dass man Anboten kriegt. Und manchmal soll es passiert sein, dass er im Rockhaus eine Band gespielt hat, die vielleicht doch nicht so war, wie man sich erwartet hat. Das ist eh klar. Aber deswegen haut man das, mein Ding nicht zusammen. Ganz im Gegenteil, dann willst du es nur besser machen. Und da ist ganz wichtig, aber, dass man die Kontakte rundherum ausbaut, wo der eine schon einen anderen sagt, da ist ein bisschen sehr viel Werbung dabei, die sind nicht so gut oder so. Das wird ja branchenintern rätzt. Mhm. Und wenn du mit den Leuten aber gut umgehst, dann tust du da leichter. Ich meine, der Joni hat zum Beispiel früher gesagt, sind wir zum Posthof gefahren, in Linz-Austausch. Jetzt hat er es nach Graz gemacht und die ganzen Häuser angeschaut und Austausch machen. Das fördert nur mal das zu dem Netzwerk, das der Joni sowieso hat.
Hast du jemals nachgezählt, wie viele Konzerte du als Rockhaus-Chef zumindest teilweise gehört hast?
Und gleichzeitig, wie viel du nicht selber spielen hast, Kinder?
keine Ahnung. Also bei Local Heroes weiß ich, dass ich von den 300 habe 296 gemacht. Das ist ein weiterer Grund, warum ich nachsetzen muss, dass ich die 300 selber auch noch erreiche. Aber ansonsten, es ist schon so, dass ich sehr, sehr viele der Rockhaus-Konzerte gesehen habe. Hm. An Urlaub, Krankheit, ja. Aber es gibt wirklich ganz, ganz selten Veranstaltungen, wo ich nicht da bin. Das hat A, damit zu tun mit meinem Interesse. Und B, glaube ich, ist es wichtig, auch wenn es nicht meine Hauptaufgabe ist, gewisse Präsenz zu zeigen. Von oben weg, da interessiert sich jeder, da ist da und ich bin für jeden da, der mit mir reden will, weil oft ist es so, man steht an der Bar und wird gefragt, hey Wolfgang, wir hätten jetzt dann bald das Album fertig, kannst du uns unterbringen bei den Local Heroes, angefangen bis halt irgendwelche Fragen nach Studio oder sonst was, da muss man da sein. Das geht nicht, das ist eine Gesprächsstunde von 17 bis 18 Uhr, das funktioniert nicht.
Ab Thema Präsenz, jetzt bist du dann im Herbst, du hast das angesprochen, als Musiker wieder präsent in der Rockhaus Bar.
Habe ich
wie
das nervös bist du? Verstanden, wann in einiger mit Grover's Mill?
Ja.
Die gibt's nur oder die haben sie wiederbelebt? Wieder. Aha, okay. Aber St. Clemens, wie nervös. Du hast gesagt, wie nervös, ne? Fürs bist eigene
du,
Auftreten.
Bist du eine neue Art der Nervosität, wenn du jetzt als...
Nein, wir haben ja zwischendurch immer wieder mal gespielt, wobei das lässigste Erlebnis war das, die Jekyll und Hyde Park Band war ja arm. Dadurch, dass ich Geschäftsführer war, haben sie nie Vorgruppen spielen können, weil ich nehme keiner Salzburger Band einen Support-Act weg, dann erstmal als Geschäftsführer war, eher spielt. Das wollte ich immer vermeiden und dann habe ich gesagt, okay, wenn sie mir nicht meldet, Wolf, dann kommst eine Woche vorher ist die Frist, weil du musst ja irgendwie nur was da, war bei Hidden Cameras. Und dann ist aber gekommen Dinosaur Junior. Die sowieso keinen Support nehmen, nie und überhaupt nicht. Aber der Schlagzeuger von der Band kennt unseren Schlagzeuger. Und die haben natürlich gesagt, was? Der Bassist ist der Rockerschef. Ja, da machen wir was. Die Agentur hat bis 14 Tage vorher sich trotzdem geweigert, irgendwas zu sagen, bis halt der Günther wieder angerufen hat den und der hat dann seine Agentur wahrscheinlich das Gestell putzt, weil dann auf einmal ist Kummer, ja, natürlich können die spielen. Und war natürlich für uns auch ein großartiges Erlebnis. Da habe ich dann schon geschaut, aber beim Soundcheck, wir sind fertig, gehen runter und die schalten hinter uns schönere Häfen ein. Da hat es mir wirklich die Haare weggeblasen. Es war nicht sehr leise.
War das Konzert 2009?
Boah,
da habe ich Dinosaur Junior gesehen.
Aber ich glaube, es war und noch einmal. Sie waren noch einmal.
Der Jay Maskis war solo allein auf Urlaub. Das hat ihm gefallen im Rockhaus und zu leid. Und dann ist er ein oder zwei Jahre später auf Urlaub durch Europa gefahren und hat sein zwei Gitarren und halt ein bisschen Effektzeug mitgehabt und hat da die Clubs, wo er das ausgemacht hat, ab. Das war dann in der Bar auf der kleinen Bühne, war natürlich voll, aber das war für mich das noch schönere Konzert. Das andere war einfach brachial das, was sie sind. Und das war ein Erlebnis. Aber das wirklich Hochwertige, was mich sehr berührt hat, war sein Solokonzert.
Und wie oft wirst du jetzt als normaler, unter Anführungszeichen normaler Konzertgänger dann ins Rockhaus schauen, einmal die Woche oder wenn es dann öfter gehst, vielleicht schon mit Trenchcoat und Hut, damit du nicht immer erkennen oder wie läuft
das? Erstens, wir wohnen nicht weit weg, das ist schon mal praktisch und ich gehe sehr gerne ins Rockhaus, ich freue mich. Zum Beispiel Montag, Blue Monday, da ist ein eher über die älteren Semester, da einfach umspazieren, zwei Seilen trinken, eine gute Band hören und dann wieder heimgehen.
Ich wollte gerade sagen, hinzugehen, das zu genießen und nicht arbeiten zu müssen und auch nicht Ansprechpartner zu sein für irgendwelche
Also, wer mich kennt, weiß, ich bin ein sehr kommunikativer Typ.
Natürlich.
Wenn mich wer anredet, dann ist die Gefahr gering, dass ich dann sage, nein, ich habe keine Zeit.
Klar,
nein, ich
bin aber, nicht mehr aber zumindest ist es nicht mehr in dieser, musst nicht mehr in dieser Breite, sag ich mal, die Wünsche vielleicht und die Hoffnungen da.
Nein, ich glaube eher, dass ich die Leute manchmal enttäuschen muss, weil ich dann sagen muss, da müsst den oder die fragen, weil damit habe ich nichts mehr zu tun.
Wahrscheinlich muss ich die Szene auch erst ein bisschen dran gewöhnen, dass nicht mehr du da. Ja, klar, wenn das so lang einfach, wenn.
Ja. Ich sehe das alles nicht so tragisch. Es wird ganz viel einfach die Zeit allein machen.
Natürlich
gehe ich gern um mich und ich werde auch älter und wahrscheinlich werde ich dann irgendwann seltener um mich gehen. Sicher nie, gar nicht mehr. Aber das ist ein ganz normaler Prozess. Und ich sage, genauso, wenn ich sage, im August wäre ich 65, ja, soll ich jetzt traurig drüber sein? Es ist so. Ich kann es eh nicht ändern. Ich kann nur schauen, dass ich so beieinander bin, dass ich nur was habe davon und auf Konzerte gehen kann und ein bisschen Spaß haben kann. Was ich sicher angenehm finde, ist nach 35 Jahre sind es, wo ich wirklich per Vertrag fürs Rockhaus arbeite, weil ich war ja vorher eben Nutzervertreter, dass ich nicht mehr die ganze Verantwortung trage, ist etwas, was mich nicht stört.
Mhm. Waren Zeiten dabei, wo diese Verantwortung schwer zu tragen war?
Ja, klar, immer wieder mal. Weil man dann einfach, zumindest ich, für mich ist das klar, wenn irgendwas ist, dann stehe ich vorn. Mhm. Da gibt es überhaupt keine Frage. Die ersten Geschichten waren natürlich, wie wir am Anfang nicht richtig finanziell dotiert waren zum Beispiel, haben wir zwar die Politiker schon gesagt, die ersten 3 Jahre werden wir dann schon sehen, wo es ihr wirklich hingehört und was wirklich gebraucht wird. Und dann haben wir, das war das schlimmste Minus, glaube ich, 96, waren es 800.000 Schilling. Und umgekehrt, ich habe das in einem Jahr geschafft, von 800.000 auf 100.000 runterzubringen. Schon mit, nicht ich, sondern wir alle und nur mehr Sponsoren und halt verhandelt, auch mit der Politik, hey, jetzt sagt es aber bitte, super Sachen, damals war so Majiba, Faithful und alles, was da gerade aktuell war, war auch im Rockhaus. Also die Stadt hat wirklich froh sein können, dass wir das machen. Aber es ist sie einfach nicht ausgegangen. Und dann haben wir mal verglichen, auch mit ähnlichen Städten in anderen Bundesländern und haben gesagt, da sind wir nicht nur ein bisschen, sondern kilometerweit weg. Und da hat sich dann schon was geredet. Aber da ist zuerst einmal heiß, nur jetzt haben sie aufgespürt und haben schon so einen Minusstand. Und das sind Sachen, da musst du einfach fortstehen. Das musst du auffangen und musst argumentieren. Und wie ich es beim Kurator gesagt habe, ich bin stolz, dass das immer einstimmig war, weil man redet und weil Musik einfach eine Geschichte ist, die Leute zusammenbringt. Ich lade jedes neue Kuratoriumsmitglied ein, vorher zu kommen, damit wir durchs Haus gehen, dass ich alles sage, Fragen beantworte. Und wir sagen immer dazu, hey, wir müssen nie einer Meinung sein. Das ist überhaupt wurscht. Aber ich höre euch zu und umgekehrt muss es genauso sein. Und so werden wir dann schon eine Lösung finden. Und dieses Zuhören überhaupt geht mir schon lange ab. Ich habe das im Werkschulheim gelernt, wo damals, wie ich war, waren ganz viele Linke, also direkt vom KSV aufgefahren. Und der Michel und ich, wir waren halt da nicht so ganz dabei. Und die Diskussionen waren super. Aber man hat sie zugehört und vor allem, man ist nachher ins Bankkammer gegangen, hat jammed oder ist am Sportplatz runtergegangen, hat Fußball gespielt und ist heimlich zum Wirt, hätten wir nicht dürfen, und hat nur gemeinsam ein Bier getrunken. Und das, was ich dort gelernt habe, das habe ich versucht, da weiterzutragen. Und das geht mir rundherum ein bisschen ab. Das war nämlich, glaube ich, ziemlich gut und würde uns allen gut tun, wenn man das wieder tut. Dieses herzhafte Diskutieren mit dir, würde ich das aber wunderbar kennen. Ja, schon bei Fußball angefangen. Nein, aber das gehört her.
Und auch die anderen Töne, die ja lange das Motto vom Rockhaus waren oder immer noch sind.
Ja, im Prinzip wird es immer bleiben, weil das gehört einfach her. Offenheit.
Sehr gut. Das mit dem Credo des Rockhaus kann man, glaube ich, gut abschließen jetzt und ja, danke sagen, Wolfgang, für das Gespräch. War super interessant und spannend, das alles von dir zu erfahren. Und ja, wir wünschen dir alles Gute für dich persönlich, natürlich für die vielen lässigen Konzertabende, die du jetzt dann total entspannt dir anschauen kannst. Und dem Rockhaus wünschen wir natürlich auch alles Gute, dass es gut weitergehen mag und ja, noch viele Jahrzehnte mit klasse Musik in Salzburg folgen mögen. Und
ja, ich sage danke. Und mein Wunsch an euch ist, unterstützt das Rockhaus plus natürlich genauso die anderen Kulturstätten bei uns. Sagen wir Jesse, weil ich es zuerst erwähnt habe, bitte weiterhin, weil ihr macht es wirklich sehr, nicht nur sehr, sehr gut, sondern es ist sau wichtig, wenn Leute, die eine Kompetenz haben, über das berichten. Und wenn dann nicht mehr berichtet wird, dann wir uns schwach.
Der Clemens und der Bernhard nicken und sehen das auch so. Und
Rock'n'Roll will never die, und darum werden wir auch irgendwie drüber schreiben weiterhin und drüber berichten.
Das wunderbar, Rock'n'Roll will never die, genau. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wie immer sage ich, wenn Sie mögen, hören wir uns wieder in ein paar Wochen bei einer neuen Folge vom Salzburger Podcast. Bis dahin wünschen wir alles Gute. Kommen Sie gut durch den Sommer. Und um noch ein Neil-Zitat zu gebrauchen, was sich immer gut eignet, keep on rocking.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Robert Innerhofer, Bernhard Flier, Clemens Panagel und Florian Oberhummer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.